Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen oder schöne gute Nacht, wo immer ihr seid. Hier ist euer kleines Familienprogramm um die Adler Mannheim and all things Hockey, Eiszeit FM. Und da es heute um die Adler geht, ist natürlich auch neben mir Sven, der Phil am Start. Hi Phil, schönen guten Tag.
Tag, grüß dich.
2 Wochen im Urlaub gut erholt und direkt am ersten Tag, wo du wieder unter Leute gehst, direkt in den Podcast gezerrt.
Ja, keine Chance gehabt, einfach am Kragen gezogen und hier bin ich.
Direkt drauf. Ja, wir wollen reden über den Saisonstart der Adler, über Vorkommnisse oder besonders ein Vorkommnis dann schon nochmal jetzt auch. Es gab ja auch ein paar Fragen dazu. Wann nehmt ihr auf? Was fragt ihr dazu? Vorher allerdings noch ein paar Hinweise. Ihr könnt uns folgen, wer es noch nicht tut, bei Instagram und bei Blue Sky. Bei Instagram brauchen wir 1000 Followerinnen und Follower, um wieder live gehen zu dürfen. Meta hat dort die Richtlinien geändert. Uns fehlen nur noch schlanke 300 irgendwas, 320 oder so. Also sollte kein Problem sein, das bis zur nächsten Aufnahme hinzukriegen. Aber jetzt mal ernsthaft und ohne Spaß, also es würde uns helfen. Ihr findet dort auch mittlerweile nach Spielen häufiger Interviews oder Reels mit Analysen. Gab es in der Saison jetzt bisher 3 Interviews mit Spielern nach den Spielen. Also da gerne reinfolgen, gerne auch bei Blue Sky folgen. Wer uns bei Facebook noch folgt und da was erwartet, das wird aktuell nicht mehr bespielt. Sieht auch nicht so aus, als würde sich da nochmal was tun von uns. Wer uns unterstützen mag, kann das auch gerne tun. Nicht mehr bei Steady, auch da wechseln wir und zwar direkt per PayPal, eiszeitfm@gmail.com. Danke an diejenigen, die das getan haben, es waren schon einige. Oder auch eine kurze E-Mail an eiszeitfm@gmail.com und dann bekommt ihr eine Bankverbindung zugeschickt. So, soweit vorweg. Phil, 2 Gratulationen möchte ich vorausschicken, bevor wir aufnehmen. Die eine geht, wir haben die Meldung vorhin bekommen, Kirill Kaprizov hat 8 Jahre unterschrieben für jeweils 17 Millionen Dollar, höchst dotierter Vertrag in der Geschichte der NHL. Wir gratulieren dem Spieler, weniger dem Minnesota Wild. Du musst nichts dazu sagen, weil kommende Woche geht es dann auch wieder los mit Eiszeit FM Overseas. Dort werdet ihr mehr dazu hören. Dort geht es dann auch um die NHL und den Start in die Liga. Thorsten und du haben das gleiche Wort verwendet. Das kann man an der Stelle sagen zu Caprizo. Möchtest du es sagen?
Ja, overrated habe ich dir geschrieben.
Und das Lustige war, Thorsten hat genau das gleiche Wort verwandt, ja, als ich ihm das rübergeschickt habe. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig in der Bewertung.
Ja.
Und ich möchte sehr herzlich Yannick Veilleux gratulieren, weil der hat nämlich gestern mit dem 3. Spiel bereits die Hälfte seiner Strafe abgesessen. Und damit wollen wir dann überleiten zum Thema, was uns, glaube ich, dann doch noch irgendwie umgetrieben hat, zumindest einige in der letzten Woche. Veilleux Check gegen Esposito in der Szene, plus die Strafe der DEL, die aus 6 Spielen Sperre besteht. Wie war denn deine Urlaubssicht der Dinge da drauf? Fangen wir doch mal so an.
Mein Urlaubssicht der Dinge. Ich habe das Spiel natürlich gesehen. Ich habe den Check gesehen. Und war wie so viele, konnte es natürlich nicht schaffen. Konnte es natürlich nicht fassen, was ich da sehe. Viel schlimmer als der Check ist natürlich dann das Strafmaß, was der Wiederholungstäter Veilleux bekommen hat. 6 Spiele mit der Begründung auch Behinderung. Im Spiel war es Check gegen Kopf und Nacken, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Der DEL-Disziplinarausschuss darf diese Strafe ändern vom Namen her. Jetzt habe ich noch keine schlüssigen Antworten darauf gefunden. Ich bin auch noch am Recherchieren, beziehungsweise warte auch noch auf Rückmeldung, ob das bei Behinderung, auch bei Wiederholungstätern, die Veilleux ja ist, 6 Spiele einfach das Höchstmaß ist, was dann auch ein bisschen zeigen würde, dass der Disziplinarausschuss ja Veilleux dann einfach auch entgegengekommen ist. Kannst da sicherlich auch eine andere Strafe nennen. Aber es ist völlig egal, wie du die Strafe nennst. Sechs Spiele, es ist einfach ein Witz. Viele auch schon richtig gesagt und viele auch ihre Meinung schon dazu abgegeben. Und ja, ich schließe mich dir an. Glückwunsch, dass die Hälfte jetzt schon abgesessen ist. Ist sehr traumhaft.
Ja, Glückwunsch an ihn. Die zwei Strafen davor waren für Nying und Boarding, wo er schon mal gesperrt worden war. Also auch sehr
Kavaliersdelikte.
schön, ja, sehr schöne Dinge. Ich kann sagen, das Strafmaß kam und kurz danach kam ja die Meldung der Adler. Das war so eine Abfolge von 80 Minuten etwa, 80, 90 Minuten dürften es gewesen sein, dass Esposito das Krankenhaus verlassen hat. Ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Abfolge im Sinne von, ich kann mir nicht vorstellen, dass die DEL diese Strafe so verhängt und kommuniziert hätte, wenn sie gewusst hätte, dass die Folgen bei Esposito deutlich schlimmer sind. Punkt 1. Dass das sozusagen auch eine Entscheidung ist darüber, wie soll ich sagen, was die Folgen waren. Also es ist ja oft so, dass man sagt, man beurteilt nicht das Foul, sondern die Folgen. In dem Fall ist es eher zugunsten des Spielers gelaufen. Glaube ich, dass da Informationen vorlagen, die dazu geführt haben. Ich halte die Entscheidung für einen absoluten Witz. Ich habe es versucht, wie soll ich sagen, ich habe die Strafe der DL gesehen und in mir kam sofort der Wunsch auf, ich möchte einen Kommentar dazu schreiben. Hatte dann am Montag ziemlich viel Platz für die Rheinpfalz, was dazu zu formulieren. Und habe es als Schande in der Geschichte des deutschen Eishockeys und Tiefpunkt bezeichnet, weil wenn du dir die Szene anschaust, und das wird auch, wir nehmen jetzt fast anderthalb, wir nehmen anderthalb Wochen danach auf, egal wie oft du die Szene siehst, es wird nicht besser, er fährt mit dem Ziel hin, ihn zu verletzen. Er fährt nicht hin, um da irgendwie den Dicken zu machen und irgendwie so einen leichten Schubser mitzugeben, sondern er fährt hin, um ihn über den Haufen zu fahren. Er sieht, dass keine Körperspannung da ist, die Scheibe ist lange weg. Esposito ist kaum in der Bewegung drin. Und er nimmt auch die Bandennähe in Kauf. Es ist ja nicht so, dass es so furchtbar weit weg war davon. Also das hätte ja, man muss ja auch nochmal sagen, wie das Ganze ausgegangen ist. War maximales Glück. Maximales Glück. Es hätte viel, viel schlimmer enden können. Also, ich habe selten erlebt in meinen Jahren in der SAP Arena, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, wo ich da oben sitze. Und ich wüsste keinen Fall jetzt auf Anhieb, wo ein Spieler nicht auf eigenen Beinen raustransportiert wurde. Also ist mir jetzt keiner gerade bekannt, dass ein Spieler so vom Eis transportiert wurde. Wir haben in Rosenheim den Fall von Mike Lemser, der sein Leben im Rollstuhl verbringen muss, bei dem Halswirbel gebrochen sind. Und die Erinnerungen waren an den Freitag. Ich war daheim, war krank, sofort da. Und das dann mit einer Strafe zu versehen in der Höhe von, man muss es so krass sagen, 3 Wochenenden, mehr ist es ja nicht. Wir reden ja jetzt schon darüber, dass die Hälfte rum ist, diese anderthalb Wochen später, ist ein ganz, ganz schlechter Witz auf ganz vielen Ebenen. Und was für mich wirklich die wichtigste Ebene des Ganzen ist, ich erzähle es immer wieder, ich finde, Eishockey lebt ganz viel von dem, was es hat. Dynamik, Kraft, Zweikämpfe gehört alles dazu, auch eine gesunde Härte. Ich brauche die Härte nicht, wie sie häufig verstanden wird in der Halle. Ich brauche diese Kultur der Schlägereien nicht, weil ich finde, der Sport hat so schon sehr viel. Ich brauche diesen Machismo nicht, der damit einhergeht. Aber die Liga, also ich finde, dieser Sport ist so attraktiv genug mit all dem, was er mit sich bringt. Und ich finde, das Wichtigste, was die Liga dann als Aufgabe hat, ist, das zu schützen, was sozusagen das ihr Produkt in Anführungszeichen ausmacht. Das sind die Spieler. Und dem Schutz der Spieler, jenseits von all den Themen um Kopfverletzungen, langfristige Folgen, die man sieht bei solchen Sachen, ist sie in keinster Weise nachgekommen. Der den Schutz der Spieler, also das Signal an die Spieler ist eindeutig mit dieser Strafe, tobt euch aus, ihr könnt machen, was ihr wollt, weil zu befürchten von uns habt ihr eh nichts. Das ist das, was der Disziplinarausschuss den Spielern damit signalisiert. Und das ist maximal verheerend und ja, mir fehlen da wirklich, ich habe es Tiefpunkt und Schande genannt und ich sehe es auch eine Woche später noch nicht anders.
Kann ich alles so genauso unterschreiben.
Ja, dann würde ich aber gerne mal auf den Punkt kommen, der mich dann schon beeindruckt hat, weil du besiegst Berlin 7-1 und am Ende redet keiner drüber, weil alle in großer Sorge waren. Also ich nehme auch durchaus Berlinern ab, dass sie unter Schock standen. Bei manchen hat der Schockfrost im Hirn länger angehalten als bei anderen, was man dann so in TV-Interviews gesehen hat. Aber was mich dann schon beeindruckt hat, und das will ich dann wirklich positiv rausheben, war die Ruhe, mit der die Adler dann das Spiel zu Ende gespielt haben und mit welcher, ja, wie diszipliniert sie das Ganze dann den Rest der Spielzeit angegangen sind.
Absolut, also so ein bisschen so Gnadenlosigkeit, würde ich sagen, aber in sportlicher Art und Weise. Sie haben ja sportlich einfach die Antwort gegeben, haben da quasi No Mercy gezeigt und haben jede Chance, die sie bekommen haben, zu 100% ausgespielt, um es mal so zu sagen. Manchmal fehlt ja bei manchen Chancen, die du dir ja spielst, mal so ein Tick, wo du sagst, boah, da noch ein bisschen mehr Entschlossenheit oder so. Dann geht der Puck auch rein und sie haben zumindest alles, oder die Chance ist größer, dass der Puck dann reingeht. Und die Adler haben wirklich mit großer Entschlossenheit danach gespielt und ja, und haben Berlin dann auch ein sehr personell angeschlagenes Berlin natürlich auch nach Strich und Faden, aber ja, auseinandergenommen. Und auch, du hast gesagt, Riesenstory eigentlich, 7-1 Kantersieg. Man hat über Berlin der erste Sieg seit 12 Spielen. Über Berlin, vorher, wie gesagt, 12-mal verloren, auch teilweise deftig verloren und eindeutig verloren. Klar, die Grenzen aufgezeigt bekommen, das müssen wir jetzt nicht mehr aufrollen. Aber das Spiel hat so viele geile Storys gehabt mit dem, ja, A, mit dem Kantersieg, B, mit dem ersten Tor von Max Pankin in einer Abgezocktheit, die man zwar von ihm kennt, wenn man ihn schon bei den Jungadler gesehen hat, wenn man ihn auch im Training ein bisschen beobachtet hat, wenn es da auch mal bei 1 gegen 1 gegen den Torhüter ging, aber dass er das dann in einer fast ausverkauften SAP-Arena gegen die Eisbären zeigt, in der Art und Weise. Hut ab. Ja, saugeil, muss man sagen.
Ja.
Wird sehr interessant sein, ihn zu verfolgen. Wichtig wird natürlich sein, das haben wir aber auch schon in der Vorschau mal anklingen lassen, dass er auf dem Boden bleibt. Er hat da die richtigen Leute, glaube ich, um sich. Er hat aber auch die richtigen Einstellungen bisher gezeigt, die richtigen Worte von sich gegeben und dass er vor allem auch verletzungsfrei bleibt. Und ja, leider Gottes wurden die Storys, aber die es auch zu erzählen gab, halt eben von diesem Check überschattet.
Ja, weil du halt auch sportlich sagen musst, es war eigentlich riesig. Also es redet ja keiner mehr drüber und ist die Frage, wie hoch der, aber es war eines der besten Adlerheimspiele der letzten Jahre. Also man kann es nicht kleiner hängen. Also wir erinnern uns dran, wie Berlin nach Rückstand die Woche davor in Köln zurückkam.
Ja.
Dass sie momentan personell wirklich gebeutelt sind, ist klar. Der lange Ausfall von Wismann, Spieldauer gegen Vieux, wobei die ja, muss man nicht diskutieren, selbst verschuldet war. All diese Dinge und du spielst wirklich ein Zauberspiel und am Ende redet keiner mehr drüber, weil alle... Ich habe auch keine Nachricht nach dem Spiel bekommen im Sinne von, hey, geil und super und Wahnsinn und man nimmt ja auf und redet drüber, sondern alle, weißt du was, wie es Espos liegt? Das war die Standardfrage. Habt ihr irgendwelche Infos, wie es ihm geht? Das war so das, was du ganz, ganz viel gehört hast. Wie es ihm geht, kann man übrigens nichts zu sagen. Es gibt keinerlei Informationen, die da nach außen gegeben werden. Also man kann auch sagen, man schützt den Spieler, aber es gab diese Aussage von Dallas Elkins bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Ingolstadt, diese Platzwunde von 10 Zentimetern am Kopf. Und ich nehme an, Gehirnerschütterung wahrscheinlich, aber das wäre Spekulation. Und deshalb, er ist bei seiner Familie, ruht sich aus, das Team unterstützt ihn, das ist auch das, was alle sagen, jeder schaut, wie er sich einbringen kann. Marc Michael ist in der Eishockey-News von heute und nochmal im Interview mit Christian das so gesagt, als Kapitän. Mehr wissen wir momentan nicht. Also diese Platzwunde und mehr Informationen gibt's nicht und Rückkehr ist in die ist sozusagen nicht klar, wann er wiederkommt. Aber noch was zu dem Komplex oder dann auch beim Sportlichen, dann gehen wir doch rüber. Lass uns schon nochmal Max Penkin dann rausschieben, du hast ihn erwähnt oder rausstellen, Entschuldigung. Jüngster Torschütze der Adler in der DL-Geschichte.
Yes, sehr schöner Übergang natürlich, hat damit seinen Co-Trainer abgelöst, Marcel Gott, der bis dahin ja der jüngste Torschütze war, auch so ein kleines Generationsding, der natürlich dann auch, wie viele seiner Teamkollegen und auch Dallas Eakins, ist natürlich auch Marcel Gott zu ihm hin und hat ihn dann beglückwünscht für seinen Treffer. Schöne Sache. Hätte ja sonntags dann auch spielen sollen gegen Ingolstadt. Wurde samstags dann aber bei den Jungadlern auch eingesetzt. Und hat da wahrscheinlich auch ein Learning mitbekommen oder allgemein wird er ja öfters bei den Jungadlern noch eingesetzt werden und um da einfach noch in verschiedenen Rollen zu wachsen, gerade auf der mentalen Schiene, hat sich auf jeden Fall eine Schlägerei geleistet, wurde da wohl auch ein bisschen provoziert, liegt zumindest sehr nah, dass er sich natürlich nach diesem Treffer, von dem dann doch auch viele natürlich gesprochen haben im Eishockey Deutschland, dürfte sich wahrscheinlich ein bisschen was auf dem Eis anhören und das vielleicht dann auch ein gutes mentales Learning für ihn, dass er dann über den Sachen steht und sich auf sein Spiel konzentriert. Aber wie gesagt, 16 Jahre, alles gut. Aber schade, mich hat es nur interessiert, weil die Jungadler haben ja sonntags morgens schon wieder gespielt. Der hat ein Spiel Sperre bekommen. Das hat er ja dann nicht gespielt. Aber klar, er durfte dann auch nicht bei den großen Adlern mitspielen. Waren es dann quasi zwei Spiele, wenn man so sehen möchte, aber den Regeln konform ist es natürlich, dass er gar nicht spielt an dem Sonntag.
Und, er hätte wahrscheinlich schon eins gespielt, ja. Aber was man schon nochmal rausstellen muss, was für eine irre Woche. Sonntags in Augsburg, 25 Sekunden Shift, in der Zeit fällt ein Gegentor, danach kein Eis mehr gesehen, dann an dem Freitag, diese Abgezocktheit vom Tor ist das eine, was mich ja viel mehr fasziniert hat an diesem Tor war, er nimmt Jonas Müller die Scheibe ab, das ist ja nicht irgendwer, und behält sie über das ganze Eis hinweg. Also Müller kommt nicht mehr hinterher.
Ja.
Und dann steht man zu verlassen. Also diese gesamte Aktion an sich, die hätte sie nicht malen können. Das war ja irre. Und dann denkst du, hey, der Junge ist gerade 16 geworden im Sommer. Wahnsinn. Und dann Sonntag und dann Samstag Jungadlerspiel. Dann gleich mal entsprechend bestimmt was gesagt bekommen, wie du gesagt hast, und Sonntag dann gesperrt. Und das war innerhalb von 7 Tagen. Also viel mehr nach oben und unten kannst du eigentlich nicht haben in der kurzen Zeit.
Ja, absolut. Absolut. Wie gemalt, wie du es gesagt
aber hast. Aber was Coaches dann ja sagen, man lernt daraus aus allem. Aber das ist ja eigentlich eine Geschichte, da kannst du ja schon fast einen Film draus drehen, so mit diesem... Fehlt noch ein bisschen was hinten raus fürs große Happy End oder so, aber also als Auftakt mit Augsburg und Berlin und dann noch Jungadler hinterher und Sperre. Da hast du schon mal was. Du, wenn wir auf diese Adler schauen, bis jetzt 5 Siege, eine Niederlage. Ich will gar nicht so in die Spiele so groß reingehen, sondern würde eher so ein bisschen drauf schauen wollen, was hat sich verändert oder was sehen wir bisher? Mhm. Wird aber schon nochmal erwähnen wollen, dass wenn du das Spiel am Sonntag gegen Frankfurt, wenn du das 10-mal spielst, mit der Chancenverteilung gewinnst du das 9-mal mindestens. Also,
einmal haben sie es ja verloren, einmal daher. Einmal
verlierst du es, ja. Nein,
von daher
ich bin ja eher schon so bei Version 95 oder so, also sozusagen auf 100 gerechnet als auf 10, ja.
Ja, aber bin ich absolut bei dir. Eigentlich machst du ein gutes Spiel. Musste es natürlich angreifen lassen, das hat Lukas Käppler auch nach dem Spiel gesagt, dass sie Frankfurt zu lange im Spiel lassen, da sie nicht das zweite Tor nachlegen. Und ihn und Mannheim auch im letzten Drittel, das sind die zwei Punkte, die man Mannheim angreifen muss, ein bisschen die Ideen ausgegangen sind, nachdem sie auch vor allem dann auch im zweiten Drittel unglaublich viele Chancen haben. Mhm. Hinzu kam dann noch, dass Frankfurt ja eiskalt war, ein bisschen vorm Tor. Kannte man bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Man kann natürlich auch zu Frankfurt sagen, nicht jedes Spiel ist ein Derby, ne? Da
Ja.
kommst, es ist, die haben irgend so einen Knopf, da kommst du zu Hochleistungen. Natürlich gibt es diesen Knopf nicht. Aber Daniel Wirth wird diese Chance einmal von, weiß ich nicht, 10 Mal reicht da nicht machen. Und auch neben. Nee, der war bla bla, wer war es in der Overtime? Nathan Burns hat es 2-1
Grace.
gemacht. Ja, Praise war es in der Overtime. Ja, da vielleicht ein von 10 Mal. Also wenn er da nochmal 9 Mal anläuft, macht er den wahrscheinlich mit der Rückhand auch nicht so. Vielleicht steht auch dann Franz Reber auch noch ein bisschen besser. Ja, machen einfach Tore, die so normal vielleicht auch nicht fallen oder so in den Spieltagen zuvor nicht gefallen wären. Gegen Mannheim sind sie da gefallen und Mannheim. Von den Chancen hätten mindestens noch 2, 3 Tore mehr machen müssen und dann spricht natürlich auch keiner darüber, dass das Spiel verloren geht.
Und Pante vielleicht noch mal so rausheben,
Ja,
dass
muss
der an
natürlich
dem Tag
auch,
so ein Spiel macht.
musste auch rausheben, vielleicht auch der ein oder andere Schuss auch nicht so platziert gewesen, da ist es ihm auch einfach gemacht reinzukommen. Aber wie gesagt, du hast ein gutes Spiel gemacht, du hast die Chancen nicht genutzt und schmerzt natürlich für viele Fans, das kann ich verstehen, weil es ein Derby war. Aber an für sich besser, du spielst gut und verlierst, als wenn du schlecht spielst und verlierst. Und dann nimmst du mehr mit.
Ich fand es auch gar nicht so wild, weil, wie soll ich sagen, du hast die Woche davor ein Spiel gegen Ingolstadt gedreht. Das musst du nicht zwingend gewinnen. Also da wurdest du schon über weite Strecken, wurden dir da sozusagen noch, ich formuliere es mal positiv, Entwicklungspotenziale aufgezeigt, die du so haben solltest im Kader. Deswegen hier so eine Krise zu machen. Was ich mich natürlich frage, ist, gegen wen holt Frankfurt die 4 Derby-Siege, wenn sie in der DL2 spielen? Aber das werden wir dann kommende Saison vielleicht sehen oder auch nicht. Aber lass uns dann mal auf die Adler gucken, weil ich finde es für Krise oder sonstigen never too high, never too low. Und Sonntag war ein gutes Spiel. Also das war in Ordnung. Du musst die Dinger machen. Bezeichnend war Proske bei seinem 1 auf 0. Jubelt schon. Das Ding geht an die Latte. Also du siehst schon den Stock oben zum Jubel in der Szene. Aber lass uns mal auf den Kader schauen. Und ich fange mal hinten an, wenn man schaut. Fangquoten momentan auf 1 und 2. Mattsson und Franz Repp. In der Liga weit. Also Torhüter-Duo haben die Adler, puh, wow. Also weiß gar
Ja.
nicht, wie ich es benennen soll. Das ist von der Qualität her, ich finde es einen deutlichen Sprung gegenüber letztem Jahr, was wir bisher gesehen haben. Alles unter dem Vorbehalt.
Klar, Stand jetzt. Ja, dass das Potenzial da ist, das haben wir ja schon gesagt. In unserer Vorschau muss natürlich auch abgerufen werden. Bisher haben sie es super gemacht. Defensivverhalten aber auch dazu gerechnet. Mattsson gerade gegen Ingolstadt, eine absolute Bank gewesen, da dafür gesorgt, dass Ingolstadt wirklich die eine Bombenoffensive haben oder genug Leute haben, die einfach treffen können, da nur bei einem Treffer bleiben. Franz Reb auch natürlich super gestartet, direkt mit seinem Shutout gegen Straubing am ersten Spieltag und auch danach ja, gezeigt, warum er in Bremerhaven so gut war, warum er im Kreis der Nationalmannschaft ist. Bin ich auch bei dir, Stand jetzt besseres. Ja, Torhüter-Duo vielleicht als vergangene Saison, dass du da einen Sprung gemacht hast, auch vom Defensivverhalten, was schon in der vergangenen Saison immer wieder ja eine hohe Priorität genossen hat, hast du vielleicht da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, auch ein Dan Renav, den du geholt hast, der hinten gut aufräumt, der sehr ruhig spielt, gegen Frankfurt dann jetzt mal einen groben Fehlpass gehabt, aber yo, das war auch einer von wie vielen Pässen, die er bisher gespielt hat. Auch ein Nick Mattinen natürlich ein großer Gewinn, offensiv wie defensiv meiner Meinung nach, läuferisch gut, clever in den Zweikämpfen, Mordschuss, weiß sich da einzuschalten, weiß auch von seinen Mitspielern da bedient zu werden. Sehr interessant und aber um beim Torhüter-Duo zu bleiben, ja, Stand jetzt nach 6 Spieltagen natürlich erstmal ein Sprung nach vorne und bei den Fangquoten überragend.
Weißt du, was das Lustige ist? Ich weiß nicht, wir machen das Ding hier seit 2018. Du
Yes.
warst jetzt 2 Wochen im Urlaub. Ich kann sagen, wir haben in der Zeit relativ wenig geschrieben, weil einfach mal du warst off. Punkt. Und Auf meinem Zettel steht als nächster Punkt Torhüter. Also ein Torhüter war der erste und die nächsten zwei Punkte stehen, sie stehen stabil in der Abwehr und sie lassen wenig zu.
There it is. Und ich habe deinen Zettel nicht gesehen vorher, muss ich
Ja.
natürlich auch sagen, ne? Ja.
Aber es ist brutal auffällig, wie es ist kein Hurra-Hockey, aber es wirkt, wir sind am Saisonanfang, es sind fünf, sechs Spiele rum. Es wirkt sehr, sehr stabil, als wie sie das spielen bis jetzt. Also es wirkt sehr, sehr gefestigt in sich, was da zum Tragen kommt. Und du hast ja gerade so ein bisschen die Zutaten in der Defensive beschrieben. Ich bin von Mettin total überrascht. Also das ist, wir hatten ja in unserer Vorschau so die Frage, sehen wir den Mettin, der in Toronto kein Bein auf den Boden bekommen hat, oder sehen wir den Mettin, der in Straubing die Liga kurz und klein geschossen hat. Ich finde, wir sehen nicht den Mettin, der die Liga kurz und klein schießt. Also, weil er auch nicht diese Rolle hat und diese Freiräume hat, wie er es in Straubing hat in dem Maße. Aber wir sehen Mettin, der einen hohen offensiven Impact hat auf jeden Fall, der aber auch, und das ist so für mich, will nicht sagen, die Überraschung, aber in der Form habe ich es vielleicht nicht erwartet, der defensiv sehr, sehr gut arbeitet.
Absolut, also drei Kreuze, so leid mir es tut für ihn, dass ein Toronto da nicht eingeschlagen hat. Müssten da alle Adler-Fans machen, weil defensiv, wie er seinen langen Schläger einsetzt, er spielt ja ein bisschen längeren Schläger, ist auch ein bisschen größer. Läuferisch, ich habe es gesagt, wie clever er in den Zweikämpfen ist. Also das habe ich so jetzt auch nicht erwartet. Und ja. Reiht sich da gut ein, das passt gut. Tandems auch, wir haben es vor der Saison schon gesagt, du hast so ein bisschen deine drei Offensiven mit Mettinen, Gavanke und auch natürlich John Gilmore und hast als Nebenmänner dann mit Kelpe, Foerla und Renouf, das ist passende Pendant stand
Ja.
jetzt. Hast noch Hayden Shaw, der bisher jetzt ein Spiel in der Verteidigung gegen Augsburg gemacht hat, einmal im Sturm ausgeholfen hat gegen Ingolstadt. Vielleicht kommt er jetzt auch am Wochenende wieder zum Einsatz. Coach Aikens wollte ja da ein bisschen rotieren in der Verteidigung. Mal schauen, ob es da jetzt schon wieder dazu kommt. Ja, gegen Nürnberg vielleicht auf jeden Fall für Hayden Shaw bestimmt eine spezielle Sache, den er da in den vergangenen 3 Jahren gespielt hat. Sehr stimmig, du bist recht tief besetzt. Hast jetzt Colin Schlenker gebracht an dem Wochenende bis zu seinem Schlägerbruch. Dann hat er leider kein Shift mehr bekommen. War ein bisschen unglücklich für ihn natürlich gegen Frankfurt, gegen Dresden. Ja, die paar Wechsel, die er hatte, ist sehr solide gemacht. Ist jetzt die große Frage, spielt er jetzt auch am kommenden Wochenende oder wird mit spielen, ist ein großes Wort bei knapp über 3 Minuten Eiszeit. Wirklich mitspielen ist es ja nicht, aber steht er mit auf dem Spielberichtsbogen oder ist dann Max Pennkin dann doch der 13. Stürmer oder wie auch immer? Weil, ich weiß nicht, ob du schon noch was zur Abwehr sagen möchtest, aber wenn du nämlich auf den Sturm blickst, Esposito ist raus, Pennkin spielt ein bisschen Jungadler, spielt jetzt vielleicht wieder mit, muss man abwarten am kommenden Wochenende. Und dann hast du noch Eric Huber, der dann zwischen Maximilian Heim und Matthias Plachter den Center gibt. Und dann hast du halt keinen mehr auf der Tribüne sitzen. Also das ist natürlich.
Du hättest einen, aber der spielt ja keine Rolle mehr.
Ja, ich wüsste da auch einen, der
Ja,
unter Vertrag steht und dir
die
helfen
Adler
würde,
hätten
aber
noch
ja.
einen Nationalspieler unter Vertrag, nur um es
Ja.
nochmal an der Stelle zu erwähnen. Ja.
Aber ja, stand jetzt mit
Ja.
denen geplant wird, hast du keinen und dann, ja.
Ja,
Es gibt ja
und
interessanterweise, nicht, dass ich jetzt was gehört hätte, aber es gibt ja genug Spieler, die Tryouts haben in der NHL. Das heißt jetzt nicht, dass sie sagen, juhu, jetzt nachdem ich es in der NHL vielleicht nicht geschafft habe, ich muss unbedingt nach Deutschland in die DEL. Das natürlich nicht. Da kommen erstmal noch ein paar andere Absatzmärkte, aber wir haben es schon in der Vorschau gesagt, vielleicht in einem Monat oder so könnte es schon sein, oder im Laufe der nächsten 4 Wochen, dass da mal vielleicht noch eine Verstärkung oder sprich einfach mal ein neuer Spieler kommt, der hoffentlich dann auch eine Verstärkung ist, bei den Adlern eintrudeln könnte, konjunktiv.
zumal Lizenzen hast du ja.
Definitiv, du
Und
hast acht
du, ja.
Ausländerlizenzen erst vergeben, ja.
Und Verteidiger hast du ja eigentlich auch. Du hast mit Hayden Shaw einen siebten Verteidiger, hast mit Colin Schlenker dann noch den achten, wobei das ist so ein Spieler, wo ich mich frage, ob man dem Gefallen tut mit DEL. Also mit dieser U23-Regel. Ich bin Wir hatten es drüber in der DL2-Sendung mit Olli Eisenbart, wer es noch nicht gehört hat letzte Woche, dass ich sage, ich bin kein Freund von der Regel, wie sie durchgeführt wird, weil sie den Spielern in der Form nicht hilft, wie sie momentan ausgelebt wird. Also mit, ich halte drei Spieler für zu viel. Will aber auch das Positive hervorheben, wenn wir beim Thema U23-Spieler sind, weil beide, Yannick Broske und Maximilian Heim, einen Sprung gemacht haben, in meiner Sicht. Und ich will Maximilian Heim da schon mal rausstellen. Also ich finde, der hat sich wirklich brutal entwickelt über den Sommer.
Absolut, sehe ich auch ein bisschen die Nase vorne.
Ja.
Dallas Eggens hat da natürlich auch ein bisschen eine andere Philosophie. Hat in der vergangenen Saison die beiden oft mit Stefan Leubel in eine Reihe gestellt. Leubel hat die Reihe gesentert. Jetzt hat er die beiden gesplittet, was er in der vergangenen Saison auch schon ab und zu getan hat, wo sie mir auch noch besser gefallen haben. Das Stand jetzt wird es durchgängig der Fall sein. Also zumindest in den ersten sechs Spielen war das so der Fall, dass Yannick Broske immer an der Seite von Marc Michaelis und Justin Schütz gespielt hat und Maximilian Heim eben Luke Esposito bzw. Eric Huber und Matthias Plachter. Ob das in Zukunft auch so ist, ist mal dahingestellt, aber ich denke schon, dass sie nicht mehr vielleicht in einer Reihe zusammenspielen und so als der klassische vierte Sturm, der einfach nur Energie reinbringt, sondern mehr eingebunden wird. Und das, da bin ich bei dir, das tut den Jungs sichtlich gut. Und gerade Maximilian Heim, auch Yannick Broske macht es gut. Ja. Er belohnt sich momentan nur noch nicht mit einem Tor oder so. Er macht auch, er zieht auch seinen Gegenspieler gut mit vor dem 2-2 von Nick Mattinen. Mit Nick Mattinen hat er durch freie Bahn und kann einschieben. Also er arbeitet gut auf dem Eis, er harmoniert gut mit den Jungs, ist ja auch schnell, genau wie Schütze, und profitiert von der Spielübersicht dann auch von dem Marc Michaelis, der jetzt auch ja schon bei 7 Assists steht nach 6 Spielen. Mhm. Ja, gefällt mir gut. Du hast ja noch einen U20-Spieler, über den wir schon gesprochen haben. Aber viel passieren darf da natürlich auch nicht.
Das ist auch, glaube ich, wenn es sozusagen einen Risikofaktor momentan gibt in dem Kader, dann ist es das Thema Kadertiefe tatsächlich. Also ich glaube schon, wir haben es ja jetzt, die NHL-Camps gehen ja sozusagen, jetzt sind ja jetzt mehr oder minder vorbei. Die Entscheidungen werden jetzt fallen für die Roster. Arno Tiefensee ist auch in die AHL von den Stars geschickt worden, ausgeliehen worden, ist der offizielle Begriff. Und ich glaube schon, dass sich da jetzt in den nächsten Wochen entsprechend was tun wird, weil die Spieler natürlich auch spielen wollen. Mannheim ist also durch und durch attraktiver Standort. Die Infrastruktur ist top. Die Fans sind in der Halle, spielen macht Spaß. Schlecht verdient wird hier auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass hier irgendwie schlecht bezahlt wird. So heißen, du hast schon Argumente auf deiner Seite, um da Spieler zu ziehen. Lustig ist, dass du wieder auf meinen Zettel geschaut hast, weil das Thema auf viele Schultern verteilt und Kadertiefe steht auch als Punkt drauf. Also ich sehe es momentan als Vorteil, das jetzt so zu spielen, wie sie spielen.
Ja, ich auch. Nur noch ganz kurz bei dem Punkt eingebracht. Stimmt natürlich alles, was du sagst über Mannheim und Attraktivität und Voraussetzungen. Ändert nur leider nichts an der U23-Position, dass da natürlich sich keiner verletzen darf. Du kannst natürlich ein, zwei Stürmer noch holen, aber du wirst keine U23-Stürmer mehr groß verpflichten. Höchstwahrscheinlich. Du kannst natürlich noch von den Jungadlern Spieler lizenzieren und denen mal Eiszeit geben. Aber auf mehreren Schultern verteilt. Ist ein großer Faktor. Du hast gegen Frankfurt drei Stürmer gehabt, die noch nicht getroffen haben. Den schon angesprochenen Broske. Dann Matthias Plachter, der aber auch schon bei 5 Assists steht jetzt nach 6 Spielen. Da fehlt sein Treffer noch, auch noch nicht so in dem für mich sehr starken Powerplay zur Geltung gekommen.
Mhm. Bestes Powerplay der Liga.
Ja, gegen Frankfurt hast du 100% gehabt im Überzahl- und Unterzahlspiel. Hast aber auch nur ein Überzahlspiel gehabt. Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt. Da musst du natürlich mehr Strafen forcieren gegen Frankfurt, die es aber dann auch ganz gut verstanden haben, gerade im letzten Drittel das Tempo schon in der neutralen Zone rauszunehmen. Aber trotzdem musst du da öfters in Überzahl aufs Eis. Wurde auch viel trainiert, was man hört, Überzahl in der Vorbereitung. Die Adler haben ja die Generalprobe auf die Saison schon 2 Wochen vorher gehabt. Haben auch gerade in der Zeit viel Überzahl trainiert, mehr als es vielleicht bei anderen Vereinen der Fall ist, was man auch gerade von neuen Spielern gehört hat, dass sie gesagt haben, so kenne ich es gar nicht, dass man so viel Überzahl trainiert, aber es zahlt sich Stand jetzt absolut aus. Und ja, viele Spieler auch mal mit dem Doppelpack, Justin Schütz gleich am Anfang, Doppelpack geschnürt, Zach Solo hat schon doppelt getroffen gegen die Eisbären. Da war auch ein Christian Reichel dabei, der doppelt getroffen hat. Christian Reichel auch Spieler, der Mann für alle Fälle, überall zu finden, überall wichtig und torgefährlich noch dazu, sei es als Vorlagengeber oder eben als Torschütze. Ja, das sieht gut aus und der wichtigste Punkt noch, du hast vorhin schon gesagt, du hast gegen Ingolstadt einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen, obwohl Ingolstadt die bessere Mannschaft war. Natürlich zum einen, weil du einen guten Torwart hattest, zum anderen, weil, glaube ich, auch der Glaube ein bisschen anders ist als die vergangene Saison genommen, auch als Aufbau. Nochmal, wir sprechen nur über 6 Spieltage, dennoch. Auch in Augsburg nach dem katastrophalen ersten Drittel haben die Spieler danach auch selbst gesagt, also in der vergangenen Saison hättest du dieses Spiel nicht mehr gedreht und gewonnen. Da hast du eh ganz oft sehr schlecht nach Rückständen ausgesehen. Das sind schon Eigenschaften, die Adlerfans zumindest positiv in die Zukunft schauen lassen dürfen, wenn die Mannheimer es schaffen, da noch weiter drauf aufzubauen.
Ich will noch mal ein bisschen auf den, also ja, total, auch diese Comeback-Mentalität. Also es scheint im Team auch zu stimmen, hast du so den Eindruck? Wobei, das ist immer leicht gesagt, nach 5 Siegen aus 6 Spielen,
Ja.
warten wir mal ab, wie die Gesichter sind, wenn mal 5 Niederlagen aus 6 Spielen kommen. Aber du hast einen guten Start, du hattest natürlich den perfekten Start am ersten Spiel. Und da möchte ich schon nochmal drauf eingehen, Justin Schütz, 8 Sekunden, erstes Tor. Und noch ein zweites gemacht an dem Tag gegen Straubing. Ich verweise nochmal auf das Interview, findet ihr in unserem Instagram-Kanal mit ihm nach dem Spiel. Der ist schon, also für mich ist es, ich hatte es in der Vorschau gesagt und es hat sich komplett bestätigt, bis jetzt der Transfer, der Königstransfer innerhalb der DEL.
Ja, fraglos. Natürlich auch jemand, der gut reinpasst, was man so merkt, dem es auch sehr wichtig war, sich schnell zu integrieren in Mannheim. Er ist nach seinem Umzug, das hat der Christian auch im Podcast erzählt vom gar nicht mehr nach Köln zurück, sondern ist nach der WM direkt nach Mannheim gezogen, hat da den Sommer mit den Jungs verbracht, die auch in Mannheim waren, um sich da einfach schnell zu integrieren. Man merkt natürlich schon ein bisschen, dass die gegnerischen Teams ihn schon versuchen, den Raum zu nehmen jetzt, nachdem er dreimal getroffen hat an den ersten beiden Saisonspielen. Er bringt sich jetzt mehr dann halt über Assists erstmal ein, versucht da ja nach wie vor seine Stärken auszuspielen, aber, und das hat er in Köln natürlich weniger gehabt, auch in der Defensive gefordert, fällt mir sehr gut im Backcheck und er hat natürlich auch weniger Minuten, als er. Also sprich Eiszeit, als er in Köln hatte, wo es auch oft nur mit 3 Reihen gespielt wurde im letzten Drittel in Köln der vergangenen Saison, wo er über 20 Minuten kam und hier in Mannheim hast du dann 15 bis 16 Minuten Eiszeit ungefähr so im Schnitt. Und das sind natürlich auf die Saison hochgerechnet dann schon viele Minuten, die dir fehlen, um produktiv zu sein. Aber er sagt gleichzeitig auch, ja, hilft dir aber auch, wenn du mit 4 Reihen durchspielst, dass du dann auch bei jedem Wechsel quasi Gas geben kannst, weil du weißt, es kommen nach dir, je nach Spielsituation natürlich, es wird nicht immer alle 4 durchrotiert, aber in der Regel spielst du mit 4 und dann kannst du natürlich in deinem Wechsel nochmal mehr Gas geben, als wenn du weißt, du bist im übernächsten Wechsel gleich schon wieder auf dem Eis.
Bemerkenswert fand ich in dem Interview, dass er auch sagt, er ist nach Mannheim gekommen, weil er auch durchaus darauf hofft, noch kompletter zu werden als Spieler. Also genau das, was du gerade beschreibst, dass er mehr auch nach hinten arbeiten will, dass er defensiv sich verbessern will, weil, Zitat, er auch den Traum Nordamerika noch nicht aufgegeben hat. Also ich kriege jetzt nicht genau den Wortlaut zusammen, weil er auch das Thema Nordamerika für sich noch nicht beerdigt hat, also begraben hat, den Traum, und hofft, dass es ihm dabei hilft. Was ja auch nochmal zeigt, du bist auf einem Top-Top-Level. Er ist ja damals auch gedraftet worden. Aber was geht weiter? Also da ist es noch nicht vorbei sozusagen. Und du hast ja gerade beschrieben, was das heißt. Ich glaube, dass diese Art des Spielens, wie wir es vorhin beschrieben haben, ihm dabei hilft, also kompletter zu werden, weil das ja, wie soll ich sagen, nicht sozusagen dieses Star-Hockey ist, was auf Einzelne setzt, sondern auf die, also du siehst dieses Jahr, die Adler spielen komplett auf Kadertiefe. Und es kommt, also stell dir mal vor, wir wären nach 6 Spielen in einem der letzten Jahre hier gesessen, Matthias Blachter ohne Tor. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht annähernd vorstellen, dass das sozusagen ein Nebenthema gewesen wäre, weil die Abhängigkeit von Matthias Blachter in den letzten Jahren viel, viel größer war, als sie dieses Jahr ist.
Absolut. Matthias Blachter ohne Tor und du stehst auf Tabellenplatz 1. Also
das ist ja.
Jetzt, ja. Ich weiß nicht, was du da alles hättest zu dir nehmen müssen, um sowas zu sagen.
Ja. Ja, aber das zeigt halt auch diesen Ansatz. Also auch, es wird mir momentan auch schwerfallen, wenn ich einen Spieler rausheben müsste. Also wenn ich sagen müsste, das ist momentan der Spieler der ersten 3 Wochenenden oder so. Natürlich wird mir Mattsson mit seiner Leistung gegen Ingolstadt wahrscheinlich direkt in den Sinn kommen. Aber so insgesamt sozusagen den Spieler auf dem Eis, den du momentan rausheben kannst, den Spieler des Monats, würde ich mir sehr, sehr schwer tun, weil auch ein Alex Ehl seine Rolle komplett erfüllt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil auch Solo und Greco ihren Impact haben vorne. Also weil es einfach wirklich breit über alle Schultern verteilt ist momentan. Du nicht sagen kannst, du nimmst irgendjemanden raus oder so. Auch Tom Kühnhackl fällt meisten Spielen gar nicht auf in irgendeiner Form und dann macht er das Tor gegen Ingolstadt zum 2-1. Und ich meine das nicht negativ, das nicht auffallen, sondern du hast das Gefühl, da kommt so ein Motor, der sehr gleichbleibend einfach immer wieder anrollt und auf dich zurollt.
Ja, das ist ja die große Stärke von Tom Kühnhackl. Du kannst ihn quasi im Sturm auf allen 3 Positionen einsetzen, kannst ihn in verschiedenen Rollen einsetzen und du weißt genau, was du von ihm bekommst. Und auch, weil du sagst, er fällt nicht groß offensiv auf, sag ich jetzt mal, bis auf die Saison, aber er hat auch schon 5 Punkte nach 6 Spielen. Ne?
Mhm. Das ist also das ist bei vielen so, wenn du drauf schaust, ja, wie sich die Punkte verteilen. Aber
auch in der Liga, ne? Das ist jetzt kein Adlerphänomen, es sind viele, die schon viele Punkte nach wenig Spielen haben. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir halt erst bei den ersten 6 Saisonspielen sind, noch nicht alle so eingespielt ist, du natürlich gegen jedes Team jetzt erstmal zum ersten Mal spielst in der Saison. Das wird sich alles auch noch ein bisschen einpendeln und dann wird es sehr interessant sein, wie es bei den Adlern ist. Bleibt es da bei der großen Ausgeglichenheit? Dallas Eakins hat auch vor der Saison mir gegenüber ganz stark betont, dass er seinen Kader sehr ausbalanciert sieht. Dass er da auch sagt, wir müssen nicht auf einzelne Spieler schauen, die mehr produzieren müssen, sondern dass das Tore schießen auf sowohl in der Verteidigung wie auch im Sturm verteilt wird. Stand jetzt greift da schon viel und Stand jetzt hat er da auch recht, das muss man so sagen.
Ja, also was willst du groß sagen, nach einem Start von 6 Spielen, 5 Siege, darunter ein 7-1 gegen Berlin, du hast gezeigt, dass du zurückkommen kannst gegen Ingolstadt, du hast gezeigt gegen Augsburg, dass dir 40 Minuten reichen, ein Spiel zu gewinnen, in einem Stadion, wo es nicht einfach ist zu gewinnen, wie die Haie am Wochenende erfahren haben.
Ja.
Aber auch nochmal der Hinweis, es ist eine Momentaufnahme. Es kann sein, dass wir im November wieder hier sitzen und sagen, alles nicht so geil gerade. Das wäre dann so wieder der Jahresablauf, wie wir ihn öfter haben, wobei normal zu Beginn sagen wir immer, die brauchen Zeit. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, es ist ein Plan zu erkennen, es ist eine Struktur zu erkennen. Es ist auch von der Art des Eishockeys. Ich hatte das in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Straubing gefragt. Es ist auffallend, dass die Adler die Scheibe viel, viel kürzer halten, dass viel mehr direkt gespielt wird, dass du viel mehr das Spiel beschleunigen willst. Also sozusagen nicht nur wir spielen schneller im Sinne von, weil wir skaten schneller, sondern die Scheibe läuft, verlässt viel schneller den Schläger. Also das ist klar zu erkennen, dass das auch Teil des Ganzen ist, weil natürlich ist auch klar mit der Qualität, wenn du sie auf 4 Reihen verteilst, werden es viele Teams in der Liga schwer haben, das über 60 Minuten mitgehen zu können.
Absolut, absolut. Das war ja auch das, was du gegen Frankfurt drauf gesetzt hast. Mhm. Und ehrlicherweise war es ja auch so, die Chancen waren da, wir wiederholen uns.
Ja, gefallen. Wir kommen, ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, du kommst ja tatsächlich nicht vom Ergebnis her ein Spiel betrachten. Es ist die alte Regel. Und das Frankfurt-Spiel vom Ergebnis her betrachtet, da tut sich einfach ja nichts Gutes an der Stelle, weil da viel mehr drin steckte. Und was auch dazu gehört ist, ich habe im ersten Drittel gedacht in der Halle, die laufen, die Frankfurter heute in Anführungszeichen, die laufen einfach über die drüber, weil sie so gut geskatet sind, so schnell waren, so präsent waren und von der Geschwindigkeit her so waren, dass du nicht mitgehen kannst, aber dass du das Spiel gewinnst, hast du keine Garantie am Ende des Tages, aber es gibt dir halt, der alte Satz gibt dir die größtmöglichste Chance, ein Spiel zu gewinnen und das haben sie mit der Leistung komplett getan und darum geht's am Ende, darum geht's immer.
Yes, there it is, ja. Genau, ja. So ist es. Ja.
Hast du noch Punkte, du hast ja meinen Zettel gesehen, ohne ihn gesehen zu haben. Ich bin nämlich tatsächlich, was die Adler angeht, mit den Punkten, die ich auf dem Zettel hatte, durch.
Ja.
PK auch noch das Beste der Liga, können wir noch erwähnen. Also auch Special Teams funktionieren momentan.
Ja, also es läuft rund. Wird dann noch interessant, natürlich auch mal, wenn du noch weitere Gegner hast, die oben mitmischen. Ich meine, Straubing ist bis auf die Niederlage gegen Mannheim super in die Saison gestartet. Da hast du Straubing relativ gut im Griff gehabt, am ersten Spieltag das souverän zu Ende gespielt. Jetzt Bremerhaven, wenn die mal noch kommen. München sieht gut aus. München zeigt aber noch nicht das, wie sie aussehen. Bringen sie nicht so aufs Eis. Bin ich gespannt, wie das Spiel gegen die Kölner, wo auch ein sehr starkes Powerplay aufweisen können, wie schlägst du dich da? Aber auch da, das sind auch Momente, Momentaufnahmen, das sind einzelne Spiele. Viele Trainer haben schon in der Vergangenheit gesagt, daran ändert sich nichts, so eine Saison ist ein Marathon und kein Sprint und es wird diese Saison mehr Spaß machen, diesen Marathon zuzuschauen, als vielleicht in den vergangenen Jahren.
Könnte gut werden, wobei es aber auch davon abhängt, gesund bleiben und so weiter. All die Faktoren. Wir werden sehen, wir werden es begleiten, wir werden drüber reden, aber wir sind noch nicht ganz durch, weil ich möchte dann doch noch zwei Punkte unter dem Thema Preise noch zwei Punkte anbringen. Zum einen, liebe Kölner Haie, 35 Euro für ein Gästeblock-Ticket. Unterm Dach in dieser Arena, ist das Fernglas im Preis dabei oder also hackt's komplett oder also 8 Euro mehr als glaube ich, die Schwenninger zahlen, wenn ich es richtig gehört habe. Auf alle Fälle 35 Euro für ein Gästeticket. Nicht mal im Ansatz irgendwie cool oder lustig oder sonst was. Mal gucken. Es wurden am Sonntag auch Zettel dazu verteilt. Es kann sein, dass sich das viele von daheim anschauen. Jetzt ist das erste Spiel dort ein Spiel unter der Woche, aber gibt euch Gotthard nicht genügend dazu, weil das jetzt woanders ausgeben muss. Und der zweite Punkt unter dem Thema Preise, ich will dann doch mal ansprechen. Jedes Jahr, du weißt, dass die Saison losgeht, wenn über die Adler-App die Push-Meldung kommt, dass Levis Restaurant leider die Preise erhöhen muss.
Anpassen,
ja. Wir hoffen, dass wir den Fans gerecht werden und so weiter. Rindswurst im Brötchen 4,80, ich habe ein Foto gemacht am Sonntag, Käseknacker 4,70, naja, es ist aber leider keine Rindswurst, aber was ich wirklich übel finde und wo ich dann doch nochmal reingeben möchte, vielleicht hört uns ja ein Verantwortlicher zu an der Stelle, das Bier 5,50 schon drauf, aber Leute, Mineralwasser, Tafelwasser 0,5, 4,80, wenn du Kinder dabei hast, ernsthaft? Da kriege ich ja eine Kiste Wasser für Ball. Also da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht. Und zumindest ein Getränk zu haben, was nicht alkoholisch für Familien so ist, dass man es bezahlen kann, ohne dass man überlegen muss, dass man sich zu dritt oder zu vierten Getränk teilt, weil die Karte mittlerweile auch scheiße teuer ist, wäre schön und wäre echt cool, wenn man da nochmal überlegen würde, was zu tun. Wollte ich an der Stelle loswerden. Ich konnte es ehrlicherweise nicht glauben, dass sozusagen Essen und alkoholische Getränke erhöht wurden und Softdrinks, ja, aber ein Wasser 4,80. Nee, also da habe ich auch kein Verständnis für. Also so gut kann die Qualität dann nicht sein und das könnt ihr auch beim Fanforum nicht irgendwie schön reden. Das noch von mir? Hast du noch einen Punkt? Weil ich hätte noch einen weiteren Punkt, wenn ich schon am Motzen bin.
Dann hau raus.
Ein Gruß an die Spielplanmacher der DFL. Die Mad Dogs Frauen haben 4 Spiele jetzt bis hierhin gehabt, alle 4 verloren, 2-mal in Ingolstadt, 2 in Budapest. Es sind ja nur noch 4 Teams dabei, aber einen Spielplan so zu gestalten, dass ein Team wie die Mad Dogs Frauen mit 10 Auswärtsspielen in Folge startet, dass auf der anderen Seite Memmingen am ersten Spieltag frei hat, dann ein Auswärtsspiel in Berlin, Auswärtswochenende und dann jetzt das kommende Wochenende wieder frei hat, ist eine professionelle Liga, wenn man es denn sich selbst noch als professionelle Liga sieht, die nur noch aus 4 deutschen Teams plus Budapest besteht, wirklich unwürdig. Es wäre schön, wenn man da auch Regelungen findet, dass man sich seinen Sponsoren und seinen Fans daheim präsentieren kann, die es ja gibt. Es gibt ja durchaus Versuche in der Eishockey-Szene, das Frauen-Eishockey und die DFL mehr populär zu machen. Es wäre schön, wenn man diesen Versuchen Unterstützung zukommen lassen würde, zumindest in der Form, dass man die Spielerinnen dann auch mal vor Ort sehen kann, wer mag. Phil, Tabellenführer, 6 Spiele, 5 Siege. Sven hat trotzdem was zum Motzen gefunden. Alle zufrieden, oder?
Dann sind wir doch wunschlos glücklich, oder?
Dann sind wir doch wunschlos glücklich. Hast du noch ein Thema? Oder dann sind wir für heute weniger als eine Stunde. Etwas über 50 Minuten haben wir heute mal geschafft. Sehr gut. Wie schon gesagt, Eiszeit FM Overseas kommt zurück nächste Woche. Folgt uns auf Blue Sky und vor allem, wer es noch nicht tut, auf Instagram bitte. Wer uns unterstützen mag, eiszeitfm@gmail.com, entweder per E-Mail oder per PayPal. Und wir hören uns bald wieder hier bei Eiszeit FM. Bis dann. Danke an Phil.
Danke dir, Sven.
Und bis bald. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.